Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 1912, dem SV-Metten-Podcast. Wir haben gedacht, das ist ein guter Abend, um mal über das Spiel von 1860 München zu reden, gegen die wir gespielt haben. Ich war am Ende des Tages positiv überrascht, dass wir mehr Punkte mitgebracht haben, als ich ehrlich gesagt kalkuliert hatte, gerade nach den Leistungen davor. Ich weiß nicht, aber wir kommen da ein bisschen genauer noch drauf zu. Moin Lukas erstmal.
Ja, moin Tobi, Mensch.
Ja.
diese Negativität am Anfang gepaart mit ein bisschen Freude.
Ja, es ist viel Freude dabei. Es ist viel. Also ich habe mich, glaube ich, selten über einen Punkt so viel gefreut wie dieses Wochenende.
Ja, obwohl
dieses Vergangene.
Sicher, dass es nicht zu wenig waren im Skiverlauf.
Richtung Ende eher meinst du vielleicht? Ja. Ja, naja. Ja,
aber halt also ich sag mal so, mit dem, was ich die Wochen davor gesehen habe, bin ich sehr, sehr glücklich mit einem Punkt nach Hause gefahren. Ja, war mit Abstand das beste Auswärtsspiel. Das beste Auswärtsspiel diese Saison. Auch ein Spiel, wo man über beide Halbzeiten gute Leistung gebracht hat. Das kannte man ja aus Auswärtsspielen bisher noch nicht. Und ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen der Meinung, können wir gleich noch ein bisschen darauf eingehen, dass das so ein bisschen unser Auswärtsgesicht sein könnte. Überhaupt nämlich mal, dass wir jetzt zwei verschiedene Gesichter, Heimspiel und Auswärtsspiel, haben können.
Meinst du, man hat so safe zwei Systeme jetzt mehr oder weniger gefunden, die richtig funktionieren?
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Zu Hause haben wir das schon bewiesen und
gut, da haben wir aber auch, also es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es gibt immer Ferl und Havelse quasi.
Das ist korrekt.
Muss man immer so dazu sagen, aber ich glaube, wenn man so diese, also wie gesagt, und Mannheim natürlich auch, aber es gibt halt dann immer so, wenn man das jetzt so als man hätte das Spiel ja gewinnen können oder verlieren können, man hat aber insgesamt gut gespielt, wenn man das so als Maßstab jetzt nimmt, als Standardwert, als Maßwert, dann wäre ich sehr zufrieden, aber
also
gut.
Es war quasi Schrödingers Fußballspiel, ja? Also man hätte es gewinnen können und auch nicht gewinnen können.
Man musste es gucken, genau. Ja, aber am Anfang gab es ja eine Szene sozusagen, also noch vor dem Spiel, also Szene ist das falsche Wort, aber die Fans haben ja, oder unsere aktive Fanszene ist ja dem Spiel ferngeblieben und da musste ich mich ein bisschen aufregen über einen Artikel in der NOZ, vielleicht habe ich ihn aber auch nur falsch verstanden, so, da stand so als Überschrift Boykottaufruf der Fans oder so, ja. Wo ich gedacht habe, wieso haben die Fans aufgerufen, das Spiel zu boykottieren? Das stimmt ja alles nicht.
Also,
vielleicht verstehe ich das aber einfach nur falsch.
Fake News.
Ja, vielleicht meine ich einfach damit der Boykottaufruf der aktiven Fanszene innerhalb, weil so wie das so steht, hieß es so, dass die Fans gesagt haben, kommt ja nicht dahin, weil. Aber die Ultras wollten ja nicht hin aus verständlichen Gründen und es haben aber trotzdem 180 Mappner den Weg nach München gefunden.
Respektabel.
Den weiten Weg.
München ist wahrscheinlich auch immer eine Reise wert und da kannst du auch ein gutes Wochenende verbringen.
Ja.
Aber
oder
trotzdem,
wenn du da in der Nähe wohnst,
die Strecke, so. 180 ist schon trotzdem noch eine amtliche Leistung, muss man
auf
sagen.
Auf jeden Fall. Theoretisch
ja ausverkauft. Das ist die weiteste Strecke, die wir fahren müssen, oder?
Mit Sicherheit.
München? Ja.
Jo, mit Sicherheit. Also würde ich so tippen.
Und das ja auch mehrfach in der Saison.
ja gut. Stimmt nicht. Ja doch, ein Münchner Kurb ist ja weg. Wir haben ja noch zwei. Aber ja, Freiburg, weiß ich nicht, ob das vielleicht noch weiter weg ist. Aber Freiburg ist nicht weiter weg, ne? Das ist ja etwas weiter westlich. Ich musste eben kurz gucken, wo Osten und Westen. Deswegen ist es wahrscheinlich näher dran. Aber nochmal eine große Kritik auch an den TSV 1860 München. Ich finde das ehrlich gesagt eine Frechheit, dass die haben ja zwei Fanblöcke, wenn ich das richtig verstanden habe. Jeder, der da jetzt was zu sagen kann, darf mich da auch gerne korrigieren, weil das, was ich so gehört habe, finde ich, geht absolut gar nicht. Und zwar, dass man vom Verein sagt, wir haben den Block, da passen nur noch 50 Leute rein, theoretisch, es gab ja nochmal 30 noch hinterher, den dürft ihr gerne nehmen, liebe Gäste. Oder ihr nehmt den großen Block, wo 720 reinpassen, dann müsstet ihr aber alle verkaufen. Das war Ansage, zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist ja wirklich
und das ist Dreck. Was soll die Scheiße? Wenn ich jetzt 300 Mappner habe, die dahin wollen, ist ja auch nicht unterschiedlich. Ich meine, 150 Karten waren ja am ersten Tag, glaube ich, schon verkauft. Ja, und dann ist das doch einfach eine Frechheit, sozusagen das Kontingent, was dem Gast ja sowieso zusteht, also 10%.
Ja, darauf zu dezimieren, zu sagen,
genau.
Du kannst es nur kriegen, wenn du solche Auflagen erfüllst.
Ja, alles gut, ne, dass die den auch voll machen wollen, verstehe ich ja auch wohl. Wenn aber Meppen sagt, hier, guck mal, wir haben 300 Fans, dann musst du als 1860 oder als Heimverein doch auch sagen, hier, bitte habt ihr den großen Block und stellt eure Leute da rein.
Vor allem, wo ich gerade ja auch noch die Diskrepanz der Reichweite dargestellt habe, das ist quasi mit, oder wenn nicht das weiteste Auswärtsspiel ist, und dann solche Erwartungshalten, ist natürlich klar, dass da halt nicht Massen an Fans hinfahren werden und sich auf so eine Tour begeben. Ich meine, wir haben auch, das war außerhalb der Ferienzeit mittlerweile schon, nicht jeder hat mehr Urlaub, wir haben es ja jetzt auch September. Also das ist ja einfach so, dass man nicht einfach so sagen kann, ja, kommt jetzt
München
einfach
mal. Ja, aber das finde ich eine Frechheit.
Ich meine, es ist grundsätzlich eine Frechheit, auch wenn die Leute nur von Tür zu Tür rüber wollen, ja, aber
ja,
umso krasser einfach.
Ja, eben deswegen, also es geht absolut gar nicht. Wenn diese beiden Blöcke zusammen das Gästekontingent sind, dann habe ich als Gast auch das Recht, da mich da einzunisten sozusagen, wo ich doch möchte. Und wenn der SV Meppen sagt,
mit vier wir können 720 Leute Block stehen. Ja,
selbst wenn man jetzt sagt, wir hätten gerne beide Blöcke sozusagen und man verkauft 150, kann man doch immer noch als Verein sozusagen miteinander sprechen und sagt, hier komm, wir haben nur 150 Karten verkauft, jetzt ist ja jetzt mehr geworden, wären 100% auch mehr gewesen. Okay, dann gehen wir in den kleinen Block, ihr verkauft gerne den großen Block noch oder wie auch immer. Ja, aber 1860 hat sich halt gedacht, nö, entweder ihr verkauft den großen komplett oder wir machen unsere Leute damit voll. Und das, finde ich, ist eine Frechheit. Das geht gar nicht. Das ist die größte Frechheit, muss ich sagen, die ich...
Dass du das auch einfach durchgeht. Ich meine, dafür gibt es die Statuten, dass du sagen kannst, 10% der Auslastung werden den Gästefans zugute gestellt.
Wenn, dieser Block sozusagen nur, also ich sag mal, beides ist, Heim und Gast sozusagen, kann ja aber eigentlich nicht. Das muss ja klar getrennt sein. Das ist ja Fakt eigentlich. Das sehen wir bei uns ja auch immer so. Dann könnte ich das noch verstehen, dass man sagt, okay, entweder ihr füllt ihn oder wir füllen ihn halt. Aber wenn der halt eigentlich komplett für den Gast reserviert ist, finde ich das eine Frechheit, wirklich zu sagen, ihr müsst den verkaufen. Und das geht gar nicht. Und dass man sich dann als SV Meppen für den kleineren Block entscheidet, ist natürlich klar. Weil nachher musst du sozusagen die Karten verbrennen oder so. Wenn du dann 300 Karten verkaufst, musst du 400 ja, theoretisch kaufen dann in dem Fall. Und dann bleibt der SV da drauf sitzen wahrscheinlich. Aber ja, das habe ich noch nie mitgekriegt.
Kannst du vielleicht aus Gegner 20 Karten verlosen.
Ja, genau. Ja, Auswärtskarten verlosen. Das findest du ja wahrscheinlich auch nicht so viele Abnehmer. Ja, aber das finde ich echt unfassbar schlimm. Also das, sowas habe ich noch nie gehört. Dass man jetzt so zum Beispiel sagt, der SV Meppen sagt dann jetzt zum Beispiel, als wir gegen Fair gespielt haben, hier, wir können auch die Sitzplatzkarten auf der Nord an die Heimfans verkaufen, weil da wollte halt keiner rein. So war es ja dann bei Fair, die haben ja nur Stehplatzkarten geordert. Ist das ja ein ganz anderer Schnack. Aber als Verein, dem Verein die Pistole auf die Brust zu setzen und sagen, hier, verkauf das, sonst was auch immer, ist unfassbar. Also das ist echt eine Frechheit. Ich mag 1860 eigentlich wohl als Verein ganz gerne, aber da hat er
auf jeden Fall...
Alle nicht, genau, Sascha Mölders nicht, aber trotzdem, das hat ihn halt so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ziemlich unsympathisch gemacht.
Und ich habe dir extra noch so einen Hoodie geschenkt.
Ja, genau, den trage ich auch immer.
Ja. Auch ein Klo.
Ja. Ja, genau, das Klopapier wieder alles. Ja gut, aber kommen wir zum Spiel. Auswärtsspiel 68, wir tatsächlich in der Tabelle vor denen.
Ja, das ist eine unvorstellbare Situation.
68 sagte irgendwie so, ja, wir sind noch voll im Soll sozusagen. Ich habe mal geguckt, wo die letzte Saison standen, auf Platz 1 übrigens. Jetzt waren sie Platz 11 und wir 9 oder 8. Oder
9.
Waren wir 9? Ja, okay. Ich meine, ja, logisch, wir waren ja nach dem Spiel auch noch auf Platz 9, sind wir 10., weil ein Verein gewonnen hat. Und
wo mir auch noch Sprachnachrichten aus dem Stadion heraus zugeschickt wurden. Herzliche Grüße an meinen alten Kollegen Simon.
Der
safe davon ausgeht.
Hilfe, hier ist alles dunkel, was soll ich machen?
Dass die uns in Grund und Boden rennen werden am 18., wo ich gedacht habe, schauen wir mal.
Man muss ja sagen, Osnabrück hat es ja geschafft, sich ein bisschen zu fangen. Es ist ja, sage ich jetzt einfach, weil es halt so ist, man muss ja sagen, am Anfang der Saison war es halt deutlich schwächer. Haben auch dann Spiele unglücklich verloren und halt, ja, waren auch einfach schlecht, aber jetzt machen sie sich ganz gut. Also es könnte sein, wenn die sich in Rage spielen und wir schaffen es nicht, ein Mark Heider zum Beispiel zu stoppen, dann kann das natürlich sein, weil wir haben ja in Mannheim gesehen, was passiert, wenn sich der Gegner dann rausspielt. Allerdings bin ich guter Dinge, dass wir da ordentlich was mitnehmen.
Das bin ich auch.
Ja, muss man mal gucken. Aber gut, 1860, wir haben mit zwei Änderungen gespielt. Wir hatten den Stürmer rausgenommen und haben... es ist schwierig zu sagen, wie wir gespielt haben. Also Tanku war mehr so der Stoßstürmer in Anführungsstrichen, aber wir haben theoretisch ohne Stürmer gespielt, wenn wir sagen, wie es ist.
Also eigentlich ist er offensives Mittelfeld gelaufen, mehr oder weniger. Ja. Und rechts und links von ihm halt Morgan und René.
Ja genau, Morgan Fassbender, René. Guda und Vilev Seev kamen auch noch rein, so als, ja, also wir haben ja so unser zentrales Mittelfeld, ich teile es immer so ein bisschen auf, die eher Sechser, das sind für mich Blacher und Egger. Und die eher Achter, / Zehner, das sind Kolper und Vilev Seev. An einen Tankulic, den rauszunehmen, das ist ja nicht zu denken in der Form. Und wie er von seiner Spielanalyse, von seiner Spielart sozusagen, ist er halt genauso wie, oder ist er halt nicht zu ersetzen. Das ist bei fast allen anders. Ein Blacher ist eigentlich auch schwer zu ersetzen, gerade auf der 6. Aber der ist vom Spielertyp halt noch ein bisschen mehr Egerer. Und Evseev würde ich halt so wie Kolper sehen. Aber halt Blacher und Kolper noch auf einem etwas höheren Niveau als die beiden. Und wenn du jetzt einen Stürmer, in dem Fall jetzt Koruk, rausnimmst, ist es ja logischer in meinen Augen halt, einen offensiven Mittelfeldspieler reinzubringen, um halt ja auch vorne für Gefahr zu sorgen sozusagen.
Ja.
War aber schon klar zu sehen, was der Plan ist. Der Plan war natürlich, hinten sicher stehen und Nadelstiche setzen so ein bisschen. Und das hat wunderbar funktioniert. Hat
wirklich super funktioniert. Also schockierend, die Spielweise richtig gut.
Ja, nach 20 Minuten. Also das müssen wir dazu sagen. Also ja gut, nach 18 Minuten, wo das Tor gefallen ist.
Die 15 Minuten des Todes, die sind ja wieder da. Das Comeback haben wir ja schon gefeiert in einer vorigen Folge.
Nee, genau. Ja, ja, ja. Ja, wir sind ja froh, dass es nur 15 Minuten sind und nicht, wie gesagt, letztes Mal auch gesagt, nicht ganze Spiele oder ganze Halbzeiten.
Die zwei quasi. Halbzeiten des Todes.
Ja, aber auswärts hatten wir ja bisher ja immer mindestens eine schlechte Halbzeit. Und jetzt haben wir immerhin zwei auf Augenhöhe Halbzeiten gespielt. Ich meine, 68 hatte immer mehr vom Spiel, das ist ja auch klar. Die sind ja auch spielerisch wahrscheinlich uns ein bisschen überlegen. Und wenn man zu Hause spielt, dann will man natürlich auch mehr den Ball haben und dann auch mehr das Spiel so ein bisschen kreieren. Und das kommt uns ja eigentlich ganz gut. Und ja, nach 20 Minuten hat man sich so ein bisschen gefunden. Es gab halt immer wieder dieses alte Problem, was sich jetzt auch schon so ein bisschen durch viele Spiele zieht, diese ganzen Abspielfehler.
Ja.
Viele, viele unnötige Ballverluste im Passspiel und so. Dass also
man, als ob man so quasi der 12. Mann für den Gegner sein möchte an der Stelle. Diese Fehlpassquote, diese Pässe, die unglücklicherweise doch irgendwie beim Gegner direkt landen, das reißt einem, also meine Geheimratsecken sind größer geworden. Gerade in diesen ersten von dir benannten 20 Minuten, das war echt schon.
Ja, das war also wirklich krass, weil man muss wirklich sagen, das Tor, das fiel so, also wenn man sozusagen jetzt im Duden nachguckt, was ist im Fußball Nadelstiche setzen, kann man diese Szene sehen, auch wie das herausgespielt war, echt wunderschön, also muss man wirklich sagen, das Kurzpassspiel so aus der Abwehr heraus bis zum letzten Pass von Willi auf Guda, dann noch der geile Lupfer, also das ist einfach von vorne bis hinten perfekt, also das gucke ich mir echt immer noch sehr gerne
geil gemachtes
an. Nicht nur, wie gesagt, nicht nur der Heber, sondern auch das Herausspielen dieses Hebers sozusagen. Das ist echt wunderbar gemacht. Und Guda.
Ja, gibt es die Top Ten schon? Die gibt es
ja. Ja, doch, die gibt es schon. Guda ist Dritter.
Dritter?
Ja, man muss sagen,
da die waren noch zwei Tore besser.
Ja, das sind sie wirklich auch. Wirklich
okay.
Viele schöne Tore gefallen. Okay. Viele schön, also Top Ten wieder mal sehr empfehlenswert. Und wenn man aber noch auch was im Duden aussteht, ist ein Tor, das aus dem Nichts fällt, ist auch dieses Tor zu sehen. Man muss wirklich mal.
Das Bild ist sehr oft benutzt worden, damit der Duden nicht so teuer wird.
Genau, genau. Man muss wirklich auch sagen, wenn wir ehrlich sind.
Steht auch neben Tor.
wenn man sich das nämlich mal anguckt und auch den Spielverlauf bis dahin sich nochmal ins Gedächtnis ruft, es war halt schon sehr glücklich, wie es gefallen ist in dem Fall. War, wie gesagt, schön herausgespielt und Hiller hat auch ein bisschen mitgeholfen in dem Fall. Also der ist ja rausgegangen und man dachte sich, okay, hat er easy und dann stoppt er ab und denkt
richtig so, schön drüber gechippt.
Er hat sich so gedacht, Guda, was Guda nicht kann, ist lupfen, hat er sich gedacht, da braucht mir gar keine Sorgen machen.
Sonst setze ich, glaube ich, auch keine falsche Idee.
Ja, ja. Ja, Guda, wir müssen auch das Interview eingehen, was er hinterher noch vom Stapel gelassen hat, so über die letzte Saison. Da bin ich auch sehr interessiert, noch zu wissen, was da wohl hinter steckt. Wenn wir nie erfahren wahrscheinlich.
Ich habe es leider nicht gehört.
Hast du nicht gehört?
Nein.
Okay, dann versuche ich das noch aus meinem Gedächtnisprotokoll herauszuarbeiten. Aber ja, Hiller, der wie gesagt nur halb rauskommt, sich dann aber entscheidet, stehen zu bleiben, wusste wahrscheinlich nicht mehr, soll ich jetzt raus oder wieder zurück? Und dann ist halt genau das,
wenn er stehen schon geblieben ist. Weit raus, wäre noch weitergelaufen, dann wäre er in die Todeszone gekommen.
Wenn er voll durchgezogen hätte, hätte er den Ball, denke ich mal, locker gehabt. Aber gut, das war ja schön für uns in dem Fall. Und es stand 1-0 für uns. Und was ich auch richtig geil fand, Guda rennt auf die Ersatzbank zu und umarmt Hämlein. Also derjenige sozusagen, Hämlein, der ja für ihn jetzt auf der Bank Platz genommen hat, ist jetzt ja, denkt man sich jetzt vielleicht, nicht der Erste, mit dem man jubelt. Also derjenige, der für den du jetzt auf der Bank sitzt, sozusagen, du mit dem jubeln möchtest.
Mir fällt gerade übrigens ein, ich habe, glaube ich, doch das Interview mit Guda gesehen. Da ging es nämlich viel um das Team
und wie die
Dynamik wieder da ist und so.
Ja, doch. Richtig, genau. Und da habe ich gedacht, geil, freut mich richtig, dass jetzt wieder im Team ist, so stimmt.
Dass wir wieder ein Team sind. Das, was wir halt sehr, sehr oft angemeckert haben oder angeprangert haben in der letzten Saison, dass es halt nur gemeinsam geht, dass man gemeinsam kämpfen muss, dass wir ja auch dem vorigen Trainer vorgeworfen haben, dass er sich nicht vor die Mannschaft stellt oder sich als Teil der Mannschaft sieht, sondern immer so davor, ich habe es gesagt und wir können halt nur und das ist halt nur mappen und ich freue mich, dass das alles Geschichte ist und dass wir einen fantastischen Trainer haben, der diese Mannschaft wieder auch zu einem Team geformt hat.
Jetzt müssen wir uns auch einen Titel ausdenken, der mit 3G beginnt natürlich.
Das ja, weiß ich nicht. Also das, was er da gesagt hat, ist gierig, gallig, giftig bleiben. Ne? Ja, das ist 3G. Gut, jetzt haben wir 3G im Emsland. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch in den Episodentitel einbauen müssen.
Doch, das muss in jedem jetzt. Na, mal gucken. Ja, aber dann nochmal auf das Spiel, das mit dem Team, da kommen wir gleich
3G, noch zu. 3G, Gouda, geiles Goal.
Siehst du, oh, da ist der sowieso ein Titel. Und ja, danach 1860 so ein bisschen geschockt, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt dann sozusagen das Heft in die Hand genommen haben. Das hatte sozusagen immer noch 1860. Ja. Aber wie auch kein Vorwurf, auch, dass man gerade im Grünwalder Stadion dann jetzt nicht versucht dann oder weit hinten öffnet sozusagen, um jetzt vorne noch irgendwie Tore zu machen, ist klar.
Das ist ja auch eine Spieldynamik gewesen, die wir auch in der letzten Saison komplett an den Tag gelegt haben, dass du dich halt eher ein bisschen verhaltener gezeigt hast und dann halt deine Momente gesucht hast und diese dann eiskalt ausgenutzt hast.
Ja, Nadelstiche, das ist ja.
Genau. Und das, das hat man jetzt hier halt zumindest mehr oder weniger in Perfektion wieder gezeigt, weil das in der letzten Saison auch einfach nicht geklappt hat.
Selten
bis gar nicht.
Weil das war letzte Saison unser einziger Matchplan, egal ob zu Hause oder auswärts. Also wir haben halt versucht, irgendwie... Wir
lassen die anderen spielen.
Ja, genau, wir lassen die anderen spielen, müssen irgendwie hoffen, ein Tor zu machen und dann stehen wir halt mit 11 Mann im Tor.
Ja, genau.
Das hat aber relativ selten geklappt und halt zu extremer Verunsicherung geführt, weil damit stärkst du ja nicht deine Stärken, sondern... oder sagen wir es anders, da kriegst du kein Selbstvertrauen aufgebaut, so ein bisschen. Das ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich das Fair-Spiel immer wieder anguckt, was in dieser Saison bisher immer noch mein Positivbeispiel für ein wenn es läuft, dann läuft's ist, da hast du ja quasi über 90 Minuten immer wieder gezeigt, dass du den Gegner halt in Grund und Boden rennen kannst. Und das ist halt was das bringt halt Selbstvertrauen. Und das bringt halt so ein ermauertes 1-0 oder 2-0 halt irgendwie nicht. Du kannst zwar den Gegner dann entnerven quasi, aber so fürs gute Selbstvertrauen ist es nicht. Deswegen finde ich es gut, dass wir immer noch dieses Spiel haben, weil man kann ja halt nicht 100% Vollgasfußball gegen jeden Gegner spielen. Das geht halt einfach nicht. Du musst halt auch jetzt, wenn du jetzt guckst, wie du gegen 1860 gespielt hast oder wie du gegen Hertha BSC gespielt hast, waren ja beides auch gute Spiele, aber halt nicht sozusagen der Vollgasfußball nach vorne, sondern halt ne, hinten sicher stehen, dann über Kontermöglichkeiten versuchen, das Spiel zu gewinnen dann in dem Fall oder halt jetzt einen Punkt mitzunehmen.
Ja, genau.
Und das ist halt auch wichtig, das ist halt unser Spiel, das ist ja auch, was auch so gesagt wurde, so der Neidhardt-Fußball, er ist wieder da, tue ich mir auch ein bisschen immer schwer mit, zu sagen das, weil wenn man jetzt an Neidhardt-Fußball denkt man ja, es war alles super, wir haben
das Quatsch ist
halt auch, ja, wenn man muss sich immer wieder, um sich ein bisschen zu erden halt, die zweite Saison sich ins Gedächtnis rufen, weil da war ganz viel Scheiße, das war sozusagen noch phasenweise ein Fußball, wie wir ihn letzte Saison gesehen haben oder vielleicht sogar noch schlechter. Nicht in den schlechtesten Phasen natürlich jetzt in der letzten Saison, aber grundsätzlich muss man da sagen, da war auch nicht alles gut. Auch ein Christian Neidhardt-Stuhl hat ganz extrem gewackelt. Da hört man, sagt man immer so, ja, 7 Jahre, weil hier hat er immer das Vertrauen gekriegt. Kann man jetzt im Nachhinein immer gut sagen, ist klar. Ja. Aber er hat halt auch dann die Spiele sozusagen gewonnen, die ihm sonst den Stuhl abgesägt hätten. Ja, ganz genau.
Und das, was Thorsten Frings halt nicht hingekriegt hat.
Nee, eben, genau. Und dann noch diese schwierigen Aussagen von Frings, das kennt man ja von Neidhardt eigentlich nicht. Aber da waren halt auch ganz viele schlimme Spiele dabei. Und die wir dann auch zum Beispiel gewonnen haben, indem wir halt diese Umschaltmomente halt sozusagen gut zu Ende gespielt haben.
Ich finde sogar, wenn ich mir jetzt so ein bisschen, aber da kann ich natürlich auch nur aus meiner Erinnerung, aus meinem Gedächtnis sprechen, wenn ich mir die Interviews anhöre von Neidhardt und das, was Rico Schmidt macht, das ist schon motivierender, was Rico jetzt sogar noch vom Stapel lässt. Nicht, dass Neidhardt irgendwie, ne? Aber der war schon noch so ein bisschen nüchterner und so. Und Rico ist immer so ein Pam, 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 wir schaffen das und wir gehen richtig nach vorne. Und das finde ich halt. Das ist halt geil, das gibt halt pure Motivation und deswegen haben die Jungs auch wieder Bock, gemeinsam Fußball zu spielen.
Ja, Neidhardt ist ja auch noch ein junger Fußballlehrer sozusagen. Ja. Also der hat ja den Fußballlehrer mit uns gemacht sozusagen, als wir in der dritten Liga waren. Ja, ja. Enrico Schmidt ist ja schon länger im Business, behaupte ich jetzt aber mal. Ich weiß jetzt nicht, wann der seinen Fußballlehrer gemacht hat, aber der ist ja schon
als... Er ist aufgestiegen, dann muss er ihn ja gehabt haben.
Ja, ne? Ja, richtig, genau. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen älter als Neidhardt und der ist ja halt ja schon etwas älterer Hase. Und der ist ja schon als gereifter... Das
sieht man ihm aber nicht an.
Ne? nee, ja gut, der ist, was der immer ja an den Kilometern abreißt, das ist ja, das hält ja auch jung
wahrscheinlich. Ja, das glaube ich auch. Der macht sich mehr warm als die Auswechselspieler.
Der ist glaube ich, sehr gealtert, halt die letzten 6 Spiele letzte Saison, aber danach ging es, glaube ich, einigermaßen. Ja, und der ist halt als fertiger Fußballlehrer sozusagen zu uns gekommen und kann dann ja sich immer noch weiterentwickeln, logischerweise, aber ist halt schon auf einem etwas höheren Niveau, als Neidhardt es am Anfang war. Der ist zwar jetzt etwas immer deutlich stärker gewachsen, logischerweise, aber ich würde auch sagen, dass Rico Schmidt auf etwas höheren
Niveau ist. Was man bei Rico jetzt auch schon gut gesehen hat, ich habe es beim letzten Mal, als wir hier bei dir gesessen haben, vor der Glotze, glaube ich, zu dir gesagt, man sieht schon, dass er und Mario auch wieder super harmonieren anscheinend. Das scheint ein gutes Team zu sein, die gut zusammenarbeiten. Das war auch ein Gefühl, dass mir halt letzte Saison so ein bisschen flöten gegangen ist.
Ja, ich meine, man muss ja auch überlegen, er hatte ja, Mario jetzt, hatte ja einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen, den hat man dann irgendwann, als es dann der Abwärtsstrudel immer stärker wurde, hat man dann gesagt, okay, wir legen jetzt alles erstmal auf Eis, was ja auch verständlich ist, aber dass Mario halt am Anfang ein bisschen gezögert hat, muss ja auch seine Gründe haben, und dass er jetzt verlängert hat, wird ja auch seine Gründe haben, und was die einzige Konstante, die sich geändert hat, ist halt der Trainer. Ja. Ja, ist ja sonst nichts anderes. Ist ja in der sportlichen Leitung ist ja nichts anders geworden. Also das ist ja, muss man ja sagen, es ist halt, wie es ist. Oder vielleicht hat man sich auch irgendwie nicht mehr wohlgefühlt, weil das ganze Umfeld auch ein bisschen schwierig. Ja, das kann ja nichts. Das Umfeld hat sich ja nicht geändert. Das ist aber
ja, naja, doch. Also ich glaube, der Unmut in der Mannschaft war schon groß, und die Mannschaft hatte auch schon richtig nicht mehr Bock. Mm. Und dann hast du natürlich, glaube ich, auch weniger Lust, da irgendwie noch was zu formen, wenn du das Gefühl hast, es kommt auch nichts mehr von dem an, was du denen beibringen möchtest.
Und Mario wurde ja auch so ein bisschen abgesägt als Co-Trainer, war ja dann nur noch sozusagen zweiter Co-Trainer, weil es war immer Björn Müller. Ja, weil immer Björn Müller derjenige, der dann zu Interviews ging oder auch Ersatz für Thorsten Frings, weil es sehr rot gesperrt war. Das macht natürlich auch was mit einem, das glaube ich wohl. Und wenn du gerade ein großes freundschaftliches Verhältnis halt mit Dings hattest, mit Neidhardt, ja, dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass es dann halt schwierig wurde, wenn dann neuer ist. Aber mit Rico, wie hast du ja schon richtig gesagt, ist auch meine Vermutung, da läuft es wieder gut und schön.
Ja, und ich glaube, das überträgt es ja sehr gut auf die Mannschaft.
Ja.
Auch wenn es halt nicht bei dem wunderschönen 1-0 von René Guda geblieben ist.
Nee, man muss auch wieder, also man kann jetzt natürlich wieder viel sagen, ja, die haben es wieder nicht geschafft, Ecken zu verteidigen, weil das so ist ja wieder das Tor gefallen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Problem, ja, das war eine Ecke, die hätte man verteidigen können. Also logischerweise, da ist er halt so reingerannt und der Gegenspieler oder der, ja, WDFC war es in diesem Fall, der kam halt nicht mehr richtig mit. Muss man aber auch sagen, wenn man 13 Ecken im Spiel hat, dass da mal eine reinfällt,
passiert.
Deswegen, es ist nicht so, dass man jetzt, dass da gar nichts gestimmt hat. Man hat ja echt viel wegverteidigt, obwohl man hat zwar auch viel zugelassen, aber das passiert halt, wenn der Gegner halt ja so extrem drückt und so weiter. Man hat es in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht, fand ich, weil in der ersten Halbzeit hat man sich ja doch sehr weit zurückgezogen und wollte halt dieses, was ich gesagt habe, ne, ein Tor machen, eher verteidigen und so weiter, dass man dann Nadelstiche nur setzt. Hat man versucht durchzuziehen und hat in der Halbzeit aber ein bisschen ein Umdenken hat stattgefunden. Man hat nämlich gemerkt, okay, wenn wir so weitermachen, so ein Tor kriegen wir höchstwahrscheinlich nicht nochmal. Es kann jetzt aber passieren, dass halt wir uns dann noch so eine Ecke fangen. So reinfällt. Ja, genau. Oder halt, die hatten ja nicht nur die Ecken. Das ist ja, die hatten ja auch richtig gute Chancen in der ersten Halbzeit, so wie wir halt auch. Wir hatten ja in der 45. Minute quasi. Da hatten wir ja die Chance zur erneuten Führung wieder. Das wäre natürlich perfekt gewesen, weil dann hättest du ja gucken können, wie reagierst du dann auf die Führung in der Halbzeit und so weiter. Aber ja, hat halt nicht sollen sein. Aber man hat da nämlich auch gesehen, man hat da auch gesehen, 1860 ist anfällig. Weil immer, wenn wir nach vorne spielen konnten, also die haben ja durch sehr viel Ballbesitz und halt eine sehr hohe spielerische Qualität ja eigentlich uns immer sehr gut vom Tor weggehalten. Aber wenn wir dann mal durchgekommen sind, haben wir gemerkt, okay, die Löwen sind anfällig in der Abwehr.
Ich glaube, aber ich habe das Gefühl, dass es ganz, ja, so komisch das klingt, ganz gut war, dass das 2-1 nicht gefallen ist, weil ich glaube, wir werden die nächste Evolutionsstufe von Sascha Mölders erlebt nach der Halbzeit, der irgendwie noch wesentlich größerer Aggressor gewesen wäre dann.
Ja gut, der hat ja direkt an die Latte geschossen sozusagen. Ja. Also da war der Schockmoment wieder da. Also man hat gemerkt, die zweite Halbzeit beginnt so ein bisschen wie die erste, 1860 mit hohem Druck, mit hohem Pressing. Und hat uns dann zu Fehlern gezwungen und hätte theoretisch den in der ersten Minute der zweiten Halbzeit direkt das Tor gemacht. Aber ja gut, da ist sich da wieder, wenn man mal guckt, das war ja ganz klar kein Tor, das haben wir alle gesehen. Außer natürlich Sascha Müll, dass er sich natürlich tierisch aufgeregt hat, gesagt, der war 17 Mal drin, genau.
Das sogenannte Anti-Wembley-Tor war
das. Ja, genau. Aber da musste man gar nicht, nicht mal mehr genau hingucken, das hat man sogar in der Spielgeschwindigkeit gesehen, dass er nicht drin war. Ja. Naja, gut. Aber dann haben wir uns überlegt, auf jeden Fall, okay, nur hinten drin stehen ist zu gefährlich. Deswegen haben wir das Pressing so ein bisschen, auch so ein bisschen Gegenpressing gesucht, ja. Genau, und haben das auch ausgeführt, standen etwas höher, haben dafür die Abwehr ein bisschen benachteiligt. Das führte auch dazu, es war so ein bisschen so ein offener Schlagabtausch, würde ich ein bisschen sagen. Das
hat dann halt mal die eine oder andere lockere Chance durchgelassen.
Ja, 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 genau. 1860 hatte gute Chancen, aber wir waren in der zweiten Halbzeit, fand ich meinem Empfinden nach, besser. Auf 45 Minuten gesehen?
Weil letzten Endes, und das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, das war glaube ich auch schon eine vorletzte Saison, also Attacke, ne? Also Angriffsfußball, der steht uns einfach besser und das klappt auch meistens relativ gut. Ja. Und natürlich willst du halt nicht zu viel riskieren, gerade bei so einem vermeintlich starken Gegner wie 1860, das ist halt nur einer, der an der oberen Messlatte liegt, mit dem du dich messen musst. Ja, du hast halt gegen die unteren, mit denen du dich messen musstest, schon nicht so geglänzt.
Ja, das ist richtig.
Von daher alles richtig gemacht, alles gut gespielt, so wie sie es gemacht haben.
Ja, würde ich auch sagen. Also es war ein richtig schön ansehnliches Spiel. Das war auch für den neutralen Zuschauer, glaube ich, noch schöner anzusehen als für einen Mappen oder einen 1860-Fan, weil konnte sich zurücklehnen und hat sich gedacht, ja, ist ja schön, wer hier gewinnt und wenn jetzt ein Tor fällt, super. Aber der Mappen oder 1860-Fan ist halt ein bisschen angespannter, wenn das passiert. Wenn dann die also Seite von Mappen offen ist, dann kriegen wir Schweißausbrüche und bei der Chance von Lukas Krüger am Ende kriegen dann die Schweißausbrüche und so weiter. Aber ja.
Ohne so ein bisschen Adrenalin macht Fußball ja auch keinen Spaß.
Und ein bisschen was?
Adrenalin.
Adrenalin, ja, das ist vollkommen richtig. Ja, und ich fand unseren ersten Dreifachwechsel auch interessant, muss ich sagen. Wo man hat nämlich Rico angemerkt, er wusste halt nicht, wie er jetzt mit dem Spiel so ein bisschen umgehen soll oder halt so taktisch.
Ja, genau, natürlich groß die Sorge auch dabei ist, dass du irgendwelche Brüche reinbringst, plötzlich genau. In ein System, das scheinbar funktioniert.
Genau, du hast gemerkt, okay, wir können ein Tor schießen, aber wir können uns auch ganz schnell eins fangen. Da ist die Frage, okay, versuchen wir jetzt nach vorne mehr zu machen oder vielleicht doch eher hinten absichern, weil im Hinterkopf hat man immer die Gedanken gehabt, Punkt ist gut hier. Hier ein Punkt ist echt gut. Wenn hier ein Punkt mitnimmst, alles super. So, das muss der Hintergedanke gewesen sein, weil das ist ja so, wie du bei dir auch so war. Wir fahren da ja hin und wenn wir einen Punkt mitnehmen, wir müssen ja zu Hause die Spiele gewinnen. Wenn wir außer die Punkte holen, einen Punkt holen, ist es schon mal zu.
Mehr als erfolgreich. Gerade halt bei stärkeren Gegnern.
Eben, genau.
Und da hat man sich auch komplett die 20 Minuten drauf verlassen. Von wegen, Punkt ist gut, Punkt ist gut,
ja,
Punkt
genau.
Ist gut. Also da hast du auch gemerkt, dass wir so ein bisschen runtergefallen
sind. Bei vielen Vereinen ist es ja auch so. Ich meine, gut, wenn du nach Havelse fährst oder nach Hannover dann, da willst du natürlich auch gewinnen. Das ist klar. Aber wenn du halt zu fast allen anderen Gegnern fährst, wenn du zu allen anderen Aufsteigern fährst, denkst du so, boah, wenn ich jetzt zu Viktoria Berlin, Punkt, reicht dann mir da erstmal wahrscheinlich. Ja, Dortmund 2, Freiburg 2, auch so Sachen. Da denkst du dir, ja, wenn du einen Punkt mitnimmst, beim guten Tag kann natürlich immer gewinnen, da kannst du gegen jeden gewinnen. In der dritten Liga kann jeder jeden schlagen, hört man ja immer so gerne. Und aber deswegen Punkt reicht. Und dann der Dreifachwechsel war dann ja doch interessant, weil wir ja offensiv und defensiv gewechselt haben. Also wir haben da ja, ich fand es, wie gesagt, sehr gut. Wen haben wir nochmal gebracht? Ich muss es vielleicht nochmal nachgucken, das habe ich jetzt gar nicht so mehr.
Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr auf dem Schirm.
Jedenfalls haben wir auch einen Morgan Fassbender, habe ich die ganze Zeit auch so gedacht, auch mit meinem Bruder, gesagt, findet heute nicht so richtig die Bindung zum Spiel. Hätte man vielleicht auch schon in der Halbzeitpause, hätte ich wahrscheinlich schon den Wechsel angestrebt. Kam jetzt aber erst, genau, 73 Minuten, ich habe es jetzt hier, für Krüger, dann Egerer für Kolper. Kolper auch wieder, glaube ich, sich sehr aufgerieben und themenlang für Guda, also dann Egerer. Für Kolper ist dann auch, obwohl es ja ein positionsgetreuer Wechsel ist, doch eher eine defensivere Variante, weil ja Egerer dann doch eher jemand ist, der sich weniger in die Offensive einmischt, genau, als hinten dann den Laden sicher zu werden. Aber dann Krüger, hat ja Tor gemacht gegen Havelse, und Hämlein, auch eine Waffe, wie wir immer gesagt haben, jetzt heute nicht so ganz, am Samstag. Und da hat man dann trotzdem beides gemacht. Man hat nämlich auch wieder ein gutes Zeichen eigentlich, dass man dann nicht drei Verteidiger einwechselt, auch wenn man, haben wir ja wahrscheinlich nicht, aber dass man dann jetzt versucht, das zu ermauern, sondern zeigt, okay, man hat gesehen, ein Fassbender muss halt raus, der hat sich aufgerieben, ist ja auch wieder viel gerannt und kam halt irgendwie nicht so richtig durch. Dann Guda auch wieder das Tor gemacht, Meter gemacht ohne Ende, kann auch raus. Und Egerer dann halt für die Absicherung für Kolper. Ja, und dann hat man noch Evseev gebracht, Jibi gebracht für Evseev. Das fand ich auch sehr interessant, gerade wie er sich ins Spiel eingeordnet hat. War ja eher vorne zu finden.
Ja,
man
auch
das macht der Mann da. Aber alles gut.
Jackson jetzt,
ja gut. Ja, wenn der noch Tor gemacht hätte, dann wäre ich nackt durch den Mappen gerannt, glaube ich. Also Wahnsinn.
Oh Gott, zum Glück hat er kein Tor gemacht.
Mit dem Punkt sind wir zufrieden. Aber ja, ich weiß nicht, er hat sich immer vorne eingebettet. Sich vorne eingebunden, war dann aber hinten natürlich auch präsent als eigentlich eher Innenverteidiger, wie er dann wahrscheinlich war ja mehr im Zentrum und ja, hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, Willi Evseev, offensiver Mittelfeldspieler, das kann ich hoch.
Ja. Man merkt aber halt auch, dass das System halt, genau wie wir es auch angestrebt haben, halt über lange Strecken funktioniert hat, aber also ohne die letzten 5 Minuten noch ordentlich zu zittern lassen, sonst dann halt auch nicht vom Platz oder vom Fernseher weggehen. Ich fand das schon wieder so ein bisschen anstrengend. Na gut, das ist natürlich auch immer der zeitliche Faktor, dass ich denke, boah, in solchen Minuten kriegen wir gerne noch mal einen rein. Das ist natürlich die böse Ahnung, die noch im Kopf sitzt, weil sowas häufiger schon passiert ist. Aber auch das ist uns ja zum Glück erspart geblieben.
Ja, ich würde sagen, die letzten 5 Minuten ist gut. Anspannung ist immer da, logischerweise. Ich fand jetzt ehrlich gesagt nicht, dass da noch viel passiert ist. Klar, 68 hat ein bisschen gedrückt, aber wir haben alles rausverteidigt. Die größte Chance in der Schlussphase hatten ja wir durch Krüger, der auch auf Hämlein in der Mitte hätte legen können, der völlig frei stand. Aber ehrlich gesagt, wir kritisieren so oft, dass die Jungs nicht aufs Tor schießen. Und wenn er es jetzt macht und dann nicht trifft, dann ist das halt so. Aber dafür würde ich jetzt, ehrlich gesagt, keine Kritik auspacken, weil die Position zum Schießen war auch gut. Den hat Teller halt gut verteidigt, gut gehalten. Das ist halt so. Ist ein guter Torwart, auch wenn er beim 1-0 natürlich daneben geriffen hat quasi oder daneben, ja, mit der Abstimmung Probleme hatte mit dem Rauslaufen. Trotzdem ist er halt ein guter Mann, der hat ihn gut gehalten. Und Krüger, der jetzt halt im letzten Spiel ein Tor gemacht hat, warum soll er nicht aufs Tor schießen? Das ist schon okay.
Vollkommen richtig.
Ja, und dann gab es das war das Spiel so ein bisschen. Also wir gab ja, ehrlich gesagt, wir haben es jetzt ja ein bisschen kürzer besprochen, aber ist ja eigentlich nicht so wild, weil es ging hin und her. Es gab halt Chancen auf
beiden Seiten.
Ich glaube,
jetzt aber auch nicht so sonderlich diskussionswürdig waren.
Ach, eine Sache müssen wir natürlich noch sagen. Sascha Mölders, Mr. Ich schubse meinen Sohn und der fällt nicht um, fällt dann gegen Putti um, wenn er gegen Putti rennt, wo ich mir denke, what the fuck? Letztes Jahr, wer das nicht weiß, letztes Jahr gegen Bayern 2 hat er sich mit Feldhahn, heißt er mit Nachnamen, ich weiß nicht, wie er im Vornamen heißt, wohl eine Köppe gehabt und im Interview gab es also ein lustiges Interview, wo er dann gesagt hat, der läuft gegen mich und fällt um wie ein Sack Reis, irgendwie sowas, ne? Ich hab's nicht mehr ganz genau im Kopf. Und jetzt macht er genau das Gleiche, fällt um und beschwert sich, dass er keinen Elfmeter kriegt. Junge, wenn du so eine Ansage machst am Mikrofon, dann bitte mach jetzt hier nicht hier den sterbenden Schwan, wenn es für dich irgendwie
vor sein hat. Ist also, ein bisschen peinlich.
Ist mega peinlich. Also wenn man, ist halt ein normales Fußballding. Ich habe mich da jetzt nicht drüber aufgeregt, wenn er nicht halt dieses Interview gegeben hätte. Hätte ich jetzt gesagt, ja, gut, probiert man halt, klappt halt nicht, aber ja, ist halt so, wie es ist. Aber also gerade Sascha Mölders, der sich darüber aufregt, wenn anderes machen und dann genau die gleiche Scheiße abzieht, naja. Aber gut, Sascha Mölders, das reicht dann auch für heute, mehr Bühne müssen wir diesem Mann nicht geben.
Nee, schon genug gewesen.
Deswegen, ich möchte nochmal auf das Interview von Guda eingehen, der wirklich sehr offen gesagt hat, sind jetzt wieder als Team mehr zusammengewachsen, so, also das hat er nicht gesagt, so, aber so grundsätzlich, und jeder gönnt dem anderen jetzt, was ist, weil er auch darauf angesprochen wurde, warum er zu Hämlein rennen sozusagen, und sagte, ja, wir unterstützen uns mehr jetzt auch gönnen uns mehr, wie gesagt, und das war nicht so, what the fuck, was hat sich verändert? Zum letzten Jahr hat er ja gesagt, oh, da hat sich einiges verändert und so weiter und so, denkt man so, wow, also so offen hört man das ja normalerweise nicht, weil das heißt so, ja, letzte Saison war schwierig und so weiter, dann Corona und so weiter, ja, Corona wird ja auch immer gerne gesagt aus dem letzten Jahr, das hat uns als Team zusammengeschweißt, will ich
völliger Quatsch,
nee, will ich nicht sagen, das mag vielleicht so sein, ist aber eine Momentaufnahme gewesen, als Corona dann sozusagen vorbei war, also die Wochen danach auch so ein bisschen, wo das halt nicht mehr so richtig Thema war, hat halt jeder wieder für sich gemacht,
da ist wieder gebröckelt.
Hat es wieder gebröckelt. Man hört ja auch von Thorsten Frings an, jeden Tag steht hier einer bei mir im Büro und beschwert sich, warum man nicht spielt. Ja. Genau, ja. Und das gibt es jetzt anscheinend nicht mehr, weil jeder weiß, jeder ist wichtig und jeder kriegt seine Minuten, wenn er gebraucht wird sozusagen. Und auch Hämlein und Guda ist das perfekte Beispiel. Und ich habe dann, warte mal kurz, ich habe dann auch überlegt, Guda hat der letzte Saison wenig gespielt oder so, war das Problem? Nö, der hat, glaube ich, die zweitmeisten Minuten im Kader gehabt, hat dann 37 Spiele gemacht, nicht alle über 90 Minuten oder von Anfang an oder so, aber hat halt über 2000 Minuten gespielt und das ist schon eine ordentliche, ich glaube, nur Egerer hat mehr nur Egerer, glaube ich.
Ich glaube, einer der größten Unterschiede ist natürlich aber auch, dass die Spieler halt jetzt nicht mehr im Büro stehen und fragen, warum sie nicht spielen, sondern eher wieder auf dem Platz.
Ja, ich glaube einfach, Ja, oder halt im Training, dass dann halt mehr Kommunikation im Training ist und so zum Beispiel auch. Und
dann auch offen mit denen gesprochen wird, dass man sagt, Junge, hier, Guda macht das heute irgendwie besser, lass ihm mal die Chance. Genau. Mit dem, was er gerade heute gezeigt hat, können wir eventuell am Samstag den Joker machen.
Da fällt mir zum Beispiel noch Tobias Dombrova ein, wo er dann ja auch gesagt hat, Rico, im Interview nach dem Spiel so, ja, ich hatte irgendwie jetzt, ich wollte ihn bringen, aber hatte dann irgendwie das Gefühl, ich bringe doch lieber Krüger. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war. Könnte jetzt sein, dass das gegen Zicker oder so war.
Weiß ich nicht.
Nicht mehr ganz genau. Und dann sagt er auch, ich hoffe, ihr nimmt mir das nicht übel, so ein bisschen scherzhaft so weiter. Und dann hat er auch gesagt, hat das dann auch verstanden und so weiter. Das im Training gibt er auch immer alles und so weiter. Deswegen, ich glaube halt einfach zum Beispiel auch an Janik Jeskaczewski, der hat ja diese Saison auch noch nicht so viel Minuten gemacht. Ist ja auch eher der Einwechselspieler sozusagen, derjenige, den man immer bringen kann, wenn er gebraucht wird, wenn Not am Mann ist sozusagen, und dann macht er eigentlich seinen Job immer mega gut, und ich denke mir das dann auch so, dass dann hier im Training und halt immer mehr so individuelle Gespräche geführt werden, dann, dass es dann heißt so, das und das ist so, wir haben noch viele Spiele, du wirst dann und dann eingesetzt oder halt bist halt derjenige, wenn das Spiel so und so verläuft quasi, so könnte ich mir das vorstellen, und das gab es bei Thorsten Frings halt nicht, der hat dann, also sag ich jetzt, ich war bei nie in einem Training dabei, aber wenn man das so hört, macht man sich natürlich schon seine Gedanken, und deswegen denke ich mir so, wenn die Spieler bei ihm im Büro stehen und sagen, warum spiele ich nicht, dann wird es ja Kommunikation auf dem Trainingsplatz oder halt während der Spielzeit nicht irgendwie so richtig geben. Ja, und das ist jetzt halt anders, und das macht mich auch glücklich. Also wie die Saison bisher verläuft, ist ja auch der beste Saisonstart, muss man ja auch einfach mal sagen, und das ist ja einfach geil, wie es jetzt ist, und ich bin sehr zufrieden mit dem ganzen Saisonverlauf.
Definitiv. Also weitermachen so.
Weitermachen so, genau. Freitag geht es jetzt gegen Freiburg. Ja. Freiburg 2. Freue mich auch schon richtig drauf. Ausverkauftes Haus, zumindest was Heimblock angeht. Und ich gehe mal davon aus, zumindest wenn man das Fanforum liest, dann habe ich auch so gelesen, dass es wohl sehr viele Fanclubs in Holland gibt. Oder zumindest einen, der jetzt auch kommt für einen Freiburg-Fanclub aus Holland. Und hier gibt es wohl auch vielleicht viele, viele Fans aus Freiburg. Oder von Freiburg, die sich das Spiel dann antun. So wie hier Bayern 2.
Das tut mir natürlich leid für die, dass sie dann in dieser Lage von dir
richtig, sind. Richtig. So wie mit Bayern 2. Darf auch gerne so ein Spiel werden.
Ja.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig genauso ist, weil dann kriege ich wieder vielleicht, alter ich wieder sehr. Aber egal wie wir gewinnen, das ist mir alles recht. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder. Ich mag Freitagabendspiele wohl richtig gerne. Und ja, Flutlicht und schönes Spiel.
Freue ich mich drauf.
Und 3 Punkte.
Sauber.
Das wollen wir doch hören.
Und wollen wir noch eben kurz einen Blick Richtung Frauen werfen?
Ja, unbedingt. Also das müssen wir unbedingt machen, natürlich. Unsere Frauen haben ja am Sonntag gespielt um 11 Uhr gegen die Aufsteiger aus Nürnberg.
Ja.
Wieder ein Aufsteiger, der zweite Aufsteiger. Aber ein Aufsteiger, der...
Ambitionierten Aufsteiger.
Ambitioniert, genau. Da habe ich mir ehrlich gesagt vor dem Spiel schon gedacht, das wird eine ganz andere Hausnummer als Ingolstadt und Elversberg.
Aber nee.
Doch. Wurde es auf jeden Fall. Das Spiel begann nämlich, wir waren natürlich überlegen wieder mal, aber ganz, also das ist nicht vergleichbar mit Ingolstadt und Elversberg, weil die halt echt gut dagegen gehalten haben und uns das Leben sehr schwer gemacht haben. Auch nach dem 1-0, das 1-0 fiel ja in der ersten Halbzeit noch in der 36. Minute. Danach wurde es ein bisschen besser, aber auch die zweite Halbzeit hat man gedrückt, aber ein bisschen erfolglos. Und das Tor, ich habe immer irgendwie Probleme mit Spielerinnen, weil ich hatte Bein und, wie nennt man das, geschworen? Bein und, na egal. Weil hätte ich,
Stein und Bein.
Stein und Bein, so war es, genau. Ich hatte nämlich geschworen, dass Bianca Becker sozusagen die große Vorarbeit gemacht hat. Also wer das Spiel nicht gesehen hat, kann man sich natürlich immer noch angucken, die Highlights auch auf stage.tv, alles kostenlos und so, da kann man sich das Spiel nochmal angucken oder halt nur die Highlights. Ich war im Stadion, ich fand es auch schön, dass wir ehrlich gesagt im Waldstadion gespielt haben, weil so ein etwas kleineres, kompakteres Stadion ist für die Zuschauer, die da waren, 205 in dem Fall, mehr als beim ersten Spiel, finde ich das irgendwie schon angenehmer, auch wenn ich natürlich immer sehr gerne im Emsland-Stadion bin, aber das Waldstadion an sich auch ganz schick. Auch weil man so schön nah dran ist auf dem Stehplatz.
Hindenburg-Stadion.
Richtig. Aber es war nicht Becky, es war Nasi Moraitu, die über links durchgelaufen ist und die in Mitte gelegt hat. Und Agavincho, die den Fuß, also ich glaube, so eine halbe Vorlage, also sie hat den Ball nicht berührt, hat aber sozusagen so irritiert, dass der Ball super zu Alexander Emmerling gehen konnte und die hat den dann, ja, aus dem Strafraum raus reingehämmert, aus kurzer Distanz quasi ins halbleere Tor. Also Tor da, wie gesagt, ein bisschen irritiert und dass er dann zu ihr kommt, aber hat sie stark gemacht, muss man definitiv sagen, den muss er auch erstmal machen sozusagen.
Klar.
Und da stand es 1-0 für uns, zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen, also Nürnberg wurde halt ein bisschen stärker wohl, auch über Standards, nach dem Tor noch, über Standards hätten sie, also das war auch so ein Ding, 3 Nürnberger standen relativ frei, haben den Ball auch aufs Tor gebracht, aber war stark gehalten von unserer Torfrau, Torhüterin, ja. Und Anke Preuß diesmal wieder im Tor, also im ersten Spiel war ja Vanessa Fischer im Tor und im Pokal und im zweiten Spiel,
oder? Was? Linda, oder?
Was? Inder?
Linda?
Linda?
Preuß?
Linda Preuß gibt es auch, ja,
also,
aber das ist Mittelfeldspielerin. Nee, Anke Preuß war jetzt im Tor, aber Vanessa Fischer war vorher im ersten Spiel im Tor und ist jetzt, musste jetzt weichen, weiß es nicht, wahrscheinlich macht Anke Preuß die Sache ein bisschen besser im Training. Ja, dann war aber Halbzeit, verdiente Führung, aber ja, 1-0 war auch wohl gerecht, also es hätte auch 1-1, wie gesagt, ausgehen können, wir hatten auch noch eine gute Chance, das war Bianca Becker auf jeden Fall diesmal, die den Ball aus dem langen Eck sozusagen knapp übers Tor geschossen hat, wäre ein schönes Tor geworden, aber war es halt in dem Fall nicht und ja, dann kam das 1-1, man muss gerade sagen, das ist so ein bisschen so vergleichbar mit unserem 1-0 gegen 1860, es fiel nämlich gerade in der Druckphase von uns in dem Fall, also wir haben auf 2-0 gedrückt und dann fiel durch einen Konter, auch sehr stark gemacht und auch der Abschluss war richtig gut, da war nichts zu machen, weil richtig schnell die Nürnbergerin, ich weiß gerade nicht, wer es war, weil ich kenne die Spieler auch ehrlich gesagt alle nicht von Nürnberg und hat das 1-1 gemacht, sich gegen zwei Meppnerinnen durchgesetzt und dann fand ich einen sehr, sehr guten taktischen Kniff, das haben wir gegen Elversberg auch gemacht, aber da fällt es halt nicht so auf, wenn du halt 90 Minuten überlegen bist, dann fallen dir so taktische Griffe ehrlich gesagt nicht auf, weil da man hat nämlich Lisa Marie Weiß, nach vorne, ein bisschen weit nach vorne gezogen und dafür eine Innenverteidigerin eingewechselt. Also man hat Agavinco ausgewechselt, die auch in der zweiten Halbzeit nicht so gut ins Spiel gefunden hat. Hier Lynn Gissmann hat man ausgewechselt, auch das positionsgetreue Wechsel in diesem Fall, aber da hat man Thomas Innenburg gebracht. Ist ja schon interessant, dass du halt 1-1 gegen einen Aufsteiger spielst, eine Stürmerin rausnimmst und eine Verteidigerin bringst. Man hat aber dafür Sarah Schulte und Lisa-Marie Weiß. Sarah Schulte eher eine defensive Mittelfeldspielerin oder war jetzt mehr auf den Außen zu finden, mehr nach vorne gezogen. Und dadurch hat man, ehrlich gesagt, sowohl die Defensive immer noch stabil und die Offensive auch in diesem Fall sehr, sehr gut verstärkt, weil ich weiß nicht, ob...
Druck nach vorne ausgeübt.
Genau, also Lissi Weiß hat jetzt kein Tor gemacht in dem Fall, aber man hat schon gemerkt, es lief sehr, sehr viel über sie. In der ersten Halbzeit halt mehr so über, also sie war auch sehr immer präsent als im Spielaufbau, aber jetzt halt mehr in der letzten offensiven Reihe. Und das fand ich schon sehr, 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 sehr interessant. Ich kenne diesen Kniff, ehrlich gesagt, nicht aus dem Männerbereich, dass wir jetzt beim Männer jetzt sagen, hier komm, ich nehme Kuro Kraus, bring Fedel und zieh dann Putti oder so nach vorne. Ist jetzt eher unwahrscheinlich, aber beim Frauenbereich ist mir das, wie gesagt, bei Elversberg rückblickend auch aufgefallen, aber da habe ich ehrlich gesagt nur gedacht, die sind so schwach, also ist nicht despektierlich, sondern ist halt das Leistungsgefälle, die sind halt so schwach, da kann ich halt auch eine Verteidigerin ruhig nach vorne stellen und gönne ja auch sozusagen Spielzeit in der letzten Kette. Aber hier war das halt wirklich ein Spiel auf Augenhöhe in dem Fall. Und kurz nach der Einwechslung fiel aber auch, muss man auch dazu sagen, kurz nach der Aus- und Einwechslung vielleicht kam halt der Elfmeter für uns. War ein bisschen irritiert, weil ich habe gesehen, hier Alexander Emmerling hat ihn rausgeholt. Die Schiedsrichterin hat Freischuss gegeben und ich dachte mir so, hä? Sie liegt gefühlt mitten im Strafraum, also nicht so weit kann man nicht fallen oder reinfliegen quasi, dass man den noch eben mitnimmt von außerhalb. Ich habe gedacht, warum gibt die jetzt Freistoß? Das muss doch Elfmeter sein. Und nach kurzer Rücksprache mit der Linienrichterin hat sie auch Elfmeter gegeben. Ich glaube, sie ärgert sich darüber, die Schiedsrichterin, weil sie dachte, ein Freistoß hätte ich wohl gegeben, aber einen Elfmeter musste sie ja natürlich geben, weil sie hat ja schon gepfiffen. Und ja, und dann haben wir 2-1, das 2-1 gemacht. Hätten auch wohl noch höher gewinnen können. Nina Rolfes hat das Tor gemacht, auch Innenverteidigerin. Die hat auch schon gegen Ingolstadt ein Kopfballtor gemacht. Deswegen, unsere Verteidiger, das ist so ein bisschen das Meppen-Syndrom, ne, dass die Verteidiger jetzt mehr Tore schießen als die Stürmer. Aber ja, diese Saison ja nicht. Also diese Saison sind es ja, also bei den Männern sind es ja auch die Stürmer, die jetzt ja auch treffen. Das war ja letzte Saison immer so der Gag, dass wir immer noch einen Verteidiger gefunden haben, der ein Tor macht und damit es nicht Bosic machen muss. Oder Bure besser gesagt. Bosic, sei dazu gesagt, trifft jetzt bei Offenbach auch sehr gut. Drittes Tor im dritten Spiel. Nick Proschwitz, fünftes Tor im dritten Spiel. Sei alles dazu gesagt nochmal eben. Und Vivien Endemann, auch Ex-Meppnerin jetzt bei SGS Essen, auch ihr erstes Tor gemacht. Zusammen, also spielt ja zusammen mit Maike Behrensen bei der SGS Essen und die sind jetzt auch der nächste Gegner im Pokal in der Hensch Arena.
Ja, da sind wir ja gespannt.
Genau, also nochmal eben kurz, auf stage.tv kann man das alles gucken, auch das nächste Auswärtsspiel gegen Hennstedt-Ulzburg, genau. Und Heimspiel, das nächste Heimspiel in der Liga ist Rasenballsport Leipzig. Oh. Auch eine Ex-Mappnerin, die da spielt, Vicky Kuk.
Ah ja.
Ja,
ich weiß, also ich alles mit Meppner Beteiligung.
Ja, Meppen ist überall, wie man so schön sagt.
So, das wussten wir im Prinzip aber auch schon vorher.
Ja, um das Spiel gegen Nürnberg hier noch zusammenzufassen, verdienter Sieg, würde ich jetzt sagen. Hätte auch kippen können, aber über 90 Minuten lang hat sich unsere spielerische Klasse dann doch unter Beweis gestellt sozusagen. Dazu sei auch noch gesagt, in der ersten Halbzeit, Isabella Jaron musste ausgewechselt werden, wegen... Ich weiß nicht mehr, in der Zeitung stand, was weswegen Verdacht auf irgendwas, aber ich glaube, es ist nicht weiter schlimm. Ich hoffe es zumindest, auf jeden Fall gute Besserung. Sie humpelte ein bisschen und musste ausgewechselt werden.
Ja, gute Besserung.
Gute Besserung, genau. Ja. Und wie gesagt, das Spiel, die nächsten Gegner werden, Hennstedt-Ulzburg kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben jetzt, zu Nürnberg ist ja irgendwas auch noch dazu gesagt, bevor wir jetzt gegen Nürnberg gespielt haben, beide Mannschaften noch ohne Gegentor gewesen. Und jetzt beide Mannschaften mit Gegentor.
Verdammt.
Ja, aber wir noch auf Platz 1. 3 Spiele, 3 Siege. 10-1 Tore.
Wahnsinn. Meine ich.
11-1 Tore, genau. Richtig stark. Also wir sind auch klar Erster.
10-1.
Nee.
4-0, 5-0, 1-1.
2-1.
2-1.
Ah, haben wir gewonnen.
2-1. Ja. 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 Du hast recht. Du hast vollkommen recht mit allem. Ich widerspreche dir nie wieder.
Sei dazu gesagt auch, Duisburg, auch mit Absteiger, hat jetzt verloren. Im Spiel gegen Wolfsburg 2, glaube ich. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Und das ist schon wichtig, weil wenn gerade Duisburg, großer Mitfavorit auf den Aufstieg mit uns, und Rasenballsport Leipzig, sage ich jetzt, die sind, glaube ich, auch nicht 100, die haben auch, glaube ich, ein Spiel schon verloren. Deswegen, wir sind jetzt schon 3 Punkte, haben jetzt schon 3 Punkte Vorsprung vor dem Nicht-Aufstiegsplatz. Dass man das als Mappen mal sagt.
Das ist schon eine gute Bilanz nach so kurzer Zeit.
Auf jeden Fall, genau. Okay. Ja, deswegen, wir freuen uns auf die nächsten Spiele der Männer und Frauen. Frauen, wie gesagt, das nächste am Sonntag auswärts, die Männer heim. Gerne einschalten und gerne hingehen ins Stadion. Definitiv. Oder gerne auch nach Hennstedt-Ulzburg, wenn man da wohnt oder wie auch immer. Oder wenn man da hinfahren kann. Ich keine Ahnung, wo das liegt. Ich würde sagen, irgendwo im Norden, aber ja, wird wohl stimmen. Gut, egal. Ja, das war's dann für heute. Und wir hören uns dann nach Freiburg und
Hennstedt-Ulzburg. Anfang nächster Woche, so Montag.
So ähnlich, irgendwo so.
Bis genau. Dann.
Ciao.